Ich danke dir, Jesus, für deine Gegenwart heute Abend hier. Heiliger Geist, du bist hier. Wir danken dir, Vater, dass du uns deinen Geist geschickt hast. Du hast dein Versprechen eingelöst, du hast uns nicht allein gelassen. Als Jesus zu dir zurückging, in die Überhimmel, da hast du uns deinen Geist geschickt. Wir sind dir dankbar, Vater. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns lehrt, der uns leitet, der uns führt, der tröstet, ja, der alles macht, was du selber durch deine Anwesenheit immer auch wieder tust, Herr. Wir verherrlichen dich. Wir danken dir, Heiliger Geist, für all deine Mühe, die du mit uns hast. Wir wissen, du hast es nicht immer leicht mit uns, aber wir danken dir auch, dass du nie aufgibst. Du gibst nie auf, weil du uns wirklich vorbereitest als eine gute, wunderbare, perfekte Braut für Jesus Christus. Danke, danke für alle Mühe. Danke für alle Mühe. Amen. Wenn man an den letzten Donnerstag denkt, dann ist das so, dass man ja fast nur noch vom Vatertag spricht. Also wenn du im Internet eingibst und googelst Himmelfahrt, dann wirst du automatisch immer auf Vatertag geführt und dann geht es irgendwo ein Event oder Menschen, die sich treffen. Früher war das ja so Vatertag, Himmelfahrt als Vatertag, so der typische Tag, wo junge Männer mit dem Bollerwagen durch die Gegend zogen, mit Bierkästen drauf. Also so sehe ich das noch vor mir. Und da wurde Vatertag gefeiert. Das geschieht auch noch so, aber es ist auch ein ganz neuer Trend in der Gesellschaft, dass Väter sagen, an diesem Tag möchte ich mir besonders Zeit nehmen und auch Zeit widmen meinen Kindern, die einfach Zeit mit Familie verbringen und vor allem Väter mit ihren Kindern, ist auch etwas, was ganz stark bemerkbar ist. Das alles trifft aber immerhin noch nicht Himmelfahrt, sondern das ist ja immer noch alles Vatertag. Aber dieser eigentliche Tag ist Himmelfahrt, wie schrieb die Tage ein Theologe, der vergessene Feiertag. Ich muss ja sagen, ich war fast geneigt, in meiner Serie weiterzumachen. Wir sind ja gerade dabei, über den Heiligen Geist zu sprechen, über die Gaben des Heiligen Geistes. Aber in meinem Herzen war dann ein großes Hallo, wir müssen über die Himmelfahrt heute sprechen. Und ich habe das auch gestern in Michelstadt getan, obwohl es in einer mehr evangelistischen Art und Weise war. Wir haben ja sehr viele Menschen, die dort in den Gottesdienst kommen. Also zurzeit besuchen etwa um die 30 Roma-Familien aus Albanien und Serbien und so weiter, besuchen unsere Gottesdienste, Christen und Menschen, die geflohen sind aus Syrien und so weiter. So, heute Abend möchte ich mit euch doch anschauen, diesen Himmelfahrt. Himmelfahrt ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Himmelfahrt ist nämlich der absolute Abschluss und ich möchte sagen, einer der Höhepunkte überhaupt und Basics unseres christlichen Glaubens und von dem, was da geschehen ist. Denn wenn Jesus nicht zum Himmel gefahren wäre, dann hätte es keine Auferstehung gegeben, dann wären wir auch noch in unseren Sünden. Dann würden wir heute Abend etwas feiern oder einen Gottesdienst feiern mit einem, der gar nicht lebt. Aber Jesus ist zum Himmel gefahren. Mein Thema heute Abend ist Himmelfahrt. Jesus, der König, wird gekrönt. Man könnte sagen, Jesus, der König, besteigt den Thron. Himmelfahrt ist nicht einfach Himmelfahrt. Im Alten Testament wurde schon angekündigt, dass es einmal einen Tag kommen wird, an dem Jesus als König seinen Platz einnehmen wird neben Gott dem Vater. Psalm 110, Vers 1 sagt zum Beispiel, Spruch des Herrn, für meinen Herrn. Also David bezeichnet Jesus als seinen Herrn. Spruch des Herrn, Gottes, des Vaters, für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Ihr wisst, was so ein Schemel ist, Fußschemel. So, als wir uns mal vor Jahren eingerichtet haben, neu, und meine Frau immer schon ihre tolle Couch haben wollte, dann hat sie auch gedacht, also für den Herbert gehört da so ein richtiger Chefsessel ins Wohnzimmer. Da hat sie auch einen Fußschemel zugemacht, um die Füße draufzulegen. Aber das, den muss ich sagen, habe ich nie benutzt, weil ich gar nicht so oft dazu komme, meine Füße hochzulegen, was sicherlich sinnvoll und auch richtig wäre. Also so, Jesus sagt, so ein Fußschemel, so wird es durch David gesagt, bis die Feinde seinen Füßen gelegt werden und sie werden der Schemel sein, auf den er seinen Fuß setzt. Matthäus 22, 44 greift Jesus das dann auf und sagt, zitiert dieses Zitat aus dem Alten Testament und sagt, dass sich das auf ihn bezieht, nämlich, dass er sich zu Rechten des Vaters setzen wird, bis die Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Jesus lehrt dann auch das Volk im Tempel. Er sprach zum Beispiel zu ihnen, Lukas 20, 41, bis 44, er sagte zu ihnen, zu dem Volk, wie sagen sie, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst im Buch der Psalmen sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Also Jesus macht den Leuten klar, was die Pharisäer und Schriftgelehrten euch da lehren. Das stimmt nicht so ganz, sondern dieser Herr, von dem David spricht, das ist der Herr Jesus Christus. Und da gibt es einige Aussagen von Jesus, die könnt ihr selber nachforschen in eurem Bibelstudium. Jesus bezieht sich auch darauf, dass er auch dann zur Rechten Gottes gesetzt wird, sich auf den Thron setzen wird, dass er gekrönt wird als König. Er bezieht sich darauf auch in seinem Verhör vor dem Hohen Rat. In Matthäus 26, 64 sagt er, Jesus spricht zu ihnen, also zum Hohen Rat, Hohen Priester und den anderen, du hast es gesagt, also sie haben ihn gefragt, ob er dieser Christus ist. Und dann sagte er, du hast es gesagt, doch ich sage euch, und das war ja schon, als er verhaftet wurde, das war kurz, bevor er gefoltert werden sollte, geschlagen werden sollte, wegen unserer Schuld und unserer Sünde, die Strafe auf sich lud. Da sagt er, und ich sage euch, du hast es gesagt. Also sie fragen, bist du dieser Christus? Er sagt, ja, das bin ich. Und er sagt, ich sage euch was, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Und ich sage euch noch etwas, führt er weiter aus. Und dieser Sohn wird kommen in den Wolken des Himmels. Er wird zurückkommen. In Markus 14, 62 heißt es, wieder fragten ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Also damit meinten sie Jahwe, Gott, bist du dieser Christus? Jesus sprach, ich bin es. Und dann sagt er noch etwas gleich. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Und wieder sagt er, und kommen wird er in den Wolken des Himmels. Ihr seht mich jetzt, Jesus sagt mit anderen Worten, ihr seht mich jetzt als Menschen, der hier 33,5 Jahre durch die Welt ging, der Kranke heilte, der Wohltat, der die Hungrigen versorgte, der, so musste man bezeugen, auf seinem ganzen Weg, auf seinem ganzen irdischen Weg nur Gutes getan, Gutes gezeigt hat. Und jeder konnte sehen, so hat er es auch gesagt, an meinen Handlungen könnt ihr beobachten, dass ich von Gott bin, dass ich richtig bin. Und ihr könnt auch an meinen Handlungen beobachten, an meinem Lebensstil und an meiner Güte und an meiner Milde, die ich euch gegenüberbringe und wie ich euch helfe und heile und befreie. Ihr müsst wissen, das, was ihr an mir beobachtet, das ist so ist Gott mein Vater. Was ihr an mir seht, wie ich lebe, was ich tue, so ist auch mein Vater. Jesus brachte uns das komplette Vorbild, Abbild des Vaters ins Gedächtnis, in diese Welt. Jeder, der das Leben Jesu studiert und anschaut, der kann feststellen und muss feststellen, weil Jesus sagt, das ist die Wahrheit, so ist mein Vater. Er hat uns ein Gottesbild gemacht. Du musst dir vorstellen, im Alten Testament war ja Gott präsent, zum Beispiel im Tempel. Es sei denn, dass das Volk ihn aufgrund ihrer sündigen Handlungen immer wieder auch vertrieb. Und er sich zum Beispiel auch außerhalb Jerusalems lagerte und im Tempel es nicht mehr auszuhalten war, weil so viel Götzendienst und Unmoral im Tempel gewesen ist. Aber Gott selber war präsent auf der Erde. Dann sehen wir, dass die Zeit dieses Tempels abgelaufen ist und wir wissen, dass die Juden am Ende oder in den Jahren, als Jesus auch aufwuchs und kam, sie feierten zwar immer noch Jahwe, der wohl im Tempel sitzt an der Bundeslade, aber die Geschichte zeigt uns und die Historie zeigt uns, dass das, was die Juden feierten, eine leere Hülse war, denn es war zu dieser Zeit gar keine Bundeslade mehr im Tempel vorhanden. Und Jesus kam in diese Welt. Gott war gar nicht mehr im Tempel, als Jesus da war. Aber dann kam Jesus und er war Gottes Repräsentant auf der Erde. Er war Gott zum Anfassen. Bis dahin konnten die Menschen Gott anfassen im Tempel. Man konnte wissen, da ist Gott. Gott sagte doch zu dem Salomo, wenn dann mal mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, wenn sie dann in diesen Tempel kommen, wenn sie dann kommen und beten und mein Angesicht suchen, dann werde ich vom Himmel her hören. Meine Augen werden sehen auf das Gebet an dieser Stelle. Meine Ohren werden hören und ich werde ihre Gebete hören. Ich werde darauf reagieren, worum man mich an diesem Ort bittet. Und ich werde euer Land heilen. Gott war präsent im Tempel. Dann war die Zeit des Tempels vorbei. Und dann war Jesus auf der Erde als der Repräsentant der Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vielleicht nochmal so als kurze Erinnerung zurück. Es sind ja drei Personen. Es ist der Vater. Jesus zum Beispiel ist im Jordan und wird getauft. Der Vater aus dem Himmel ruft, das ist mein Sohn, mein Liebling, auf den hört. Und der Heilige Geist kommt und setzt sich auf Jesus und erfüllt ihn. Also alle drei Personen sind gegenwärtig. Aber diese drei Personen sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir sind drei Personen, aber zusammen sind wir Gott. Die drei sind zusammen Gott. Drei Personen. Sie sprechen miteinander, sie reden miteinander. Jesus war also jetzt, als er auf der Erde war, der Repräsentant Gottes auf der Repräsentant der Dreieinigkeit auf der Erde. Dann ist Jesus Himmelfahrt zum Vater gegangen und er sagt, ich werde nicht mehr bei euch sein, ich werde euch aber auch nicht verwaist als Waisen zurücklassen, elternlos zurücklassen, sondern der Heilige Geist wird von meinem Vater geschickt sein und bis zum Ende der Zeiten, bis die Entrückung kommt, die Auferstehung der Toten, wird dieser Heilige Geist auf der Erde der Repräsentant der Dreieinigkeit Gottes sein. Wir haben jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun, der auf der Erde ist. Und wir haben das doch neulich so gut angeschaut und gelesen in den Schriften. Wo wohnt der Heilige Geist? In uns, wenn wir erfüllt sind von dem Heiligen Geist. Normal ist der Heilige Geist bei Gläubigen, aber wenn wir im Geist getauft werden, dann ist er in den Gläubigen. Weil Jesus sagte, der Heilige Geist ist bei euch, aber ich will, dass er in euch wohnt. Durch die Erfüllung, durch die Taufe im Heiligen Geist kommt er und macht Wohnung in uns. Wenn ich also vor dir stehe, dann stehe ich nicht nur hier, sondern hier drinnen ist auch der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bewirkt die Wunder und bewirkt die Taten, die dann geschehen. Mein Fleisch, dein Fleisch kann überhaupt nichts bewirken. Aber du legst deine Hand auf und der Heilige Geist geht durch und heilt. Du hast überhaupt keine Heilungskraft, aber es ist die Kraft Gottes in dir, die es bewirkt. Das macht das Leben auch stressfrei. Ich muss nicht etwas leisten. Der Heilige Geist sagt, gib mir deine Hand. Und ich gebe sie und er geht und führt es aus. Der Heilige Geist sagt, gib mir deine Zunge. Ich sage, hier kannst du haben. Dann spreche ich die Gedanken Gottes aus und der Heilige Geist wirkt. Wir reden, der Heilige Geist überzeugt, überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. So, Jesus sagte also zu diesen Leuten beim Hohen Rat, als er dort war, ich lese nochmal auch aus Lukas 22, 67 bis 70, sie sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr nicht antworten. Und jetzt sage ich euch, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Und sie sprachen alle, du bist also der Sohn Gottes? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Ich bin der Sohn Gottes, sagt Jesus. So, Jesus kam auf diese Erde. Er lebte auf dieser Erde. Wir haben das ja zu Weihnachten immer so schön, aus Himmelsherrlichkeit kam er herab. Und er entkleidete, er entäußerte sich selbst. Ja, Jesus war in Herrschaft. Die Bibel sagt, das ganze Universum, alles, was je geschaffen wurde, ist durch ihn geschaffen worden. Und als Jesus dann in den Bauch der Maria kommen sollte, dann legte er seine Königswürde ab. Er war im Thronsaal bei Gott. Wir werden das hinterher auch noch sehen. Er war dort anwesend. Dann legte er es ab. Und dann kam der Engel Gabriel zu Maria und sagt, Maria, du wirst den Sohn Gottes in dir empfangen. Jesus verließ den Thronsaal und der Heilige Geist führte Jesus in die Gebärmutter von Maria. Und dort wuchs er als kleines Baby heran und kam schließlich als Mensch auf die Erde. Wie stark, wie grandios der Sohn Gottes, er kommt auf die Erde. Für die meisten Gläubigen ist das ja, oder die meisten machen sich vielleicht gar nicht bewusst. Du musst dir vorstellen, als Jesus im Bauch der Maria war, gab es im Himmel keinen Jesus. Wo war Jesus? Im Bauch der Maria. Es gab keinen Himmel im Jesus. Keinen Jesus im Himmel. Es gab ihn dort nicht. Er war im Bauch der Maria. Als Jesus die 33,5 Jahre auf der Erde ging, da war der Heilige Geist da, da war der Vater im Himmel. Aber Jesus war gefangen, sage ich es mal, Anführungsstriche, in einem Körper wie du und ich. Und er ging als Mensch auf dieser Erde umher. Aber im Himmel gab es keinen Jesus. Ich kann mir das vorstellen und wenn ich mir anschaue, was die Engel da wohl denken und wie es den Engeln ergangen ist, da ist er, der sie geschaffen hat. Denn die Bibel sagt, alles wurde durch Jesus geschaffen. Und jetzt stehen die Engel und sie sehen, was macht er denn nun? Jetzt zieht er seine Königswürde ab, der legt alles ab und jetzt wird er auch noch in den Bauch einer Frau gebracht. Was ist denn nur im Himmel los? Für die Engel unfassbar. Und dann musst du dir vorstellen, ich denke mal, weil die Engel ja auch ständig auf der Erde unterwegs sind, sie sind heute Abend auch hier unter uns, denn die Bibel sagt, mindestens einen Engel hat jeder von uns, die sind auch heute Abend hier. Und dann musst du dir vorstellen, da sind diese Engel da und die auf der Erde ihren Dienst tun und dann gucken sie und bei dieser Frau wird der Bauch immer größer, ähnlich wie meiner. Und sie sagen sich, Mensch, da ist dieser Jesus drin, was macht der bloß? Weil die Bibel sagt, Engel können das Heil nicht verstehen. Sie wissen nicht, wie es auch uns geht, wenn wir Erlösung erfahren und erlebt haben. Und dann kommt dieser kleine Jesus auf die Welt. Und dann schreit er da. Und dann liegt er im Stall. Und die Engel, ich glaube, dass sie fast crazy geworden sind, dass sie gedacht haben, was ist da, unser Schöpfer liegt in der Kiste. Und er schreit. Und er macht in die Windeln. Das musst du dir vorstellen. Da liegt der Schöpfer des Universums. Und dann wächst er heran. Und dann, ich glaube, dass die Engel manches Mal mit dem Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, was geht hier bloß ab? Da kommt der Schöpfer des Universums, er sagt ihnen die Wahrheit über den Himmel und dann heben sie Steine auf und wollen ihn steinigen. Oder sie wollen ihn zum Beispiel vom Abhang eines Berges runterstürzen. Die Engel denken, was ist bloß mit diesen Menschen los? Verstehen Sie denn nicht, dass der Schöpfer des Universums, Ihr Schöpfer gekommen ist? Er kam in sein Eigentum, erst Johannes Kapitel 1, Vers 11 und 12, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, sie akzeptierten ihn nicht. Und dann kommt er in Gefangenschaft. Dann wird er verhört. Dann wird er grausam geschlagen. Also ich stelle mir vor, dass die Engelwelt sagte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe den Himmel nicht mehr. Wir verstehen die Dinge nicht mehr. Unser Schöpfer, unser König, unser Herr wird grausam misshandelt. Sie haben das nicht verstehen können. Und dann stirbt er auch noch. Und dann kommt er noch ins Totenreich. Und dann kommt er noch zu all den Kerlen, die zur Zeit Noahs nicht glauben wollten, ins Totenreich. Und sagen, nun jetzt ist unser König, jetzt ist er im Totenreich der Verdammten. Du musst mal vorstellen, was da abgeht in der geistlichen Welt. Aber er war ohne Sünde. Und dann kommt der Heilige Geist am dritten Tag und sagt Jesus, Jesus, komm raus! Jesus, komm hervor! Die Bibel sagt, Epheser 2, es geschah durch den Heiligen Geist und Epheser 1. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist holt ihn hervor. Und Jesus kam zum Leben. Er brachte, da war er jetzt, als er auferstand, war er der hohe Priester. Gerade war sein Leben als Opfer dahingegeben. Er war geschlachtet, sein Blut war geflossen. Jetzt musste das Blut ins Allerheiligste. Also geht Jesus her und nimmt sein Blut, Hebräerbrief sagt, und bringt es ins Allerheiligste. Wir wissen, dass er seinen Zwischenstopp machte bei Maria, beim Grab. Und sie denkt, der Gärtner ist da und sie sagt, wo habt ihr den hingelegt, meinen Herrn? Und dann sagt er, Maria. Und sie erkennt, das ist Jesus. Und sie will seine Füße anfassen und Jesus sagt, stopp, nicht anfassen, ich muss erst zu meinem Vater. Warum? Jesus war gerade mit den verstorbenen Gläubigen des Alten Testaments unterwegs, brachte sie zu Gott und brachte sein Blut ins Allerheiligste. Das musste ja in die ewige Bundeslade, in den ewigen Tempel Gottes hineingebracht werden. Denn die Bibel sagt, der irdische Tempel ist ein Abbild des Himmlischen, den wir bisher nicht gesehen haben. So, er brachte das Blut also in das Allerheiligste. Und dann kam er zurück und war 40 Tage mit seinen Jüngern. Das ist ja, ich meine, das ist ratzfatz. Wir sind kurz danach, begegnet er schon anderen Frauen und die fassen ihn um die Füße und sagen, Jesus, wir freuen uns, dich zu sehen. Das heißt, Jesus bringt sein Blut ins Allerheiligste. Die eine Maria durfte ihn noch nicht anfassen. Kurz darauf kommt er zurück, man darf ihn dann schon anfassen, weil sein Blut dort war. 40 Tage lehrt er seine Jünger über die Dinge des Reiches Gottes. Und dann kommt Himmelfahrt. Er sagt ihnen immer wieder, ich werde nicht bleiben. Hat er ihnen vorher schon gesagt, ich werde nicht bleiben. Er hat es dem Hohen Rat gesagt, ich werde nicht bleiben. Er hat das bezeugt vor all seinen Richtern, vor allen, die ihm anklagten. Leute, ich werde in den Himmel gehen und Leute, auf mich wartet eine Inthronisierung. Ich werde als König eingesetzt werden für diesen Äon. Ich werde dort eingesetzt werden. Und dann ist Jesus gen Himmel gefahren. Und das ist ja, was er, deshalb sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr seht mich jetzt so, ihr denkt, ihr habt Macht über mich. Der Pilatus sagt, ich habe Macht, dich gehen zu lassen, ich habe auch Macht, dich umzubringen. Sagt Jesus, Pilatus, du, ich muss dich enttäuschen, deine Macht ist nicht so groß, denn du kannst über mich nicht verfügen. Über mein Leben verfügt ein anderer und ich entscheide, wann ich gehe oder mein Vater entscheidet und nicht du. Als er in Gethsemane verhaftet wird, und Petrus das Schwert zückt und dem Diener vom hohen Priester das Ohr abhaut. Da sagt Jesus, Petrus, lass dein Schwert stecken. Ich könnte meinen Vater beten und er würde mir Legionen von Engeln schicken, die würden mich hier rausholen. Denn ich habe von meinem Vater Order empfangen, mein Leben zu geben oder zu lassen. Also Jesus hatte sogar die Entscheidungsmöglichkeit und in Gethsemane ging es ganz hart her. Das war heiß für ihn, das war stark für ihn in Gethsemane, dann sagte, Vater, ich habe eine Bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ich glaube, das ist zu viel für mich, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und er sagt, stopp, Vater, stopp, nein, nein, dazu bin ich ja in die Welt gekommen. Dein Wille ist Telema, deine Zielvorstellung, unsere Zielvorstellung zur Erlösung der Menschen. Diese Zielvorstellung geschehe, sie soll tatsächlich wahr werden. Nein, ich bleibe in dem, was ich bin. Aber er war arg angefochten. Überleg doch mal, der ist heilig, er ist rein, er ist absolut gütig. Er hat nie etwas Böses getan, nie gesündigt. Und dann kriegt er deine und meine Sünden und die ganzen Sünden der Welt aufgeladen. Dann packen sie auf ihn AIDS und Krebs und alle möglichen Seuchen dieser Welt. Alle Krankheit und alle unsere Sünden wurden auf ihn gelegt, damit wir Frieden haben. Hat schon jemand das für dich getan? Kennst du einen Menschen, der sagt, all dein Müll, all deinen Dreck, den lade ich auf mich. Ich nehme es auf mich, damit du Frieden haben kannst. Das tut keiner so einfach für uns. Meistens ist dann immer so ein Hintertürchen, dass man doch wieder was von uns will. Aber Jesus ohne Bedingung, er kam und sagt, weil ich mit dir leben will, weil ich in dir leben will, weil ich Gemeinschaft mit dir haben will, weil ich in deinem Leben sein möchte, weil ich das Chaos in deinem Leben beenden möchte, weil ich den Kummer und den Not und den Schmerz deiner Seele heilen möchte. Ich nehme alles auf mich, damit ich dich in eine gute, gottgegebene Zukunft hineinbringen kann. Jesus hat das getan. Er sagt, Leute, ihr habt keine Macht über mich. Aber ich sag euch, der Prozess kommt, meine Hinrichtung kommt, man wird mich begraben, aber ich werde zum Vater gehen und dann werde ich mich auf den Thron setzen. Und dann kam dieser Tag Himmelfahrt, dann kam dieser Tag der Himmelfahrt und dann gab es Abschied. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. In Apostelgeschichte 1, 8 sehen wir etwas, die haben ein Gespräch darüber, die Jünger denken, Mensch, jetzt muss doch das Ende kommen und jetzt muss doch der Sack zugebunden werden und dann werden die Römer rausgeschmissen und dann wird das Reich Gottes gebaut. Also hier muss doch jetzt wirklich mal Rambazamba in die ganze Sache reinkommen. Und Jesus sagt, nee, das läuft alles so nicht ab. Und ob der Vater oder wann das Reich oder wann das Ende kommt, das ist Sache des Vaters. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 1 ab Vers 8, aber ich sage euch etwas, was wichtig für euch ist. Vergesst es nicht, tut es. Und die Bibel sagt, bei seiner Himmelfahrt waren viele hunderte Leute anwesend. Es heißt zum Beispiel, einmal offenbarte er sich allein 500 nur Brüdern. Da waren dann noch Schwestern dabei. So, aber hinterher auf dem Söller in Jerusalem beten mal gerade 120 und warten auf den Tag der Pfingsten. Das heißt also, dass ungefähr drei Viertel der anwesenden Leute, wenn wir nur die Männer nehmen, überhaupt nicht da erschienen und überhaupt Jesus nicht ernst genommen haben und nicht auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warteten. Da habe ich gedacht, geht es dir und mir nicht manchmal auch so? Der Herr spricht zu uns, wir hören seine Stimme, wir hören sie durch sein Wort. Vielleicht hast du ein prophetisches Wort auch von jemandem enthalten, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Wir sind sehr gemächlich, wir sind auch sehr glücklich und wir schauen vielleicht in die Runde und sagen, siehst du Bruder, ich habe eine Prophetie gekriegt, du hast keine gekriegt, wahrscheinlich bin ich doch etwas Besonderes. Ich will dir nur sagen, wenn Gott zu dir redet und da du es nicht umsetzt und das nicht in eine Richtung hineinkommt, dann nützt diese Prophetie für dich überhaupt gar nichts. Dann ist das in die Luft geredet. Dann ist das leer, dann musst du das anpacken, dann musst du das nehmen, was Gott zu dir gesprochen hat und in eine gewisse Richtung gehen, natürlich beim Prophetischen ganz klar auch anzuschauen und der Prüfung. Wenn, das habt ihr ja bei mir gelernt, wenn du eine Prophetie bekommst, es muss einen Anklang in deinem Herzen finden. In der Regel ist es so, wenn Gott dir ein Wort sagt, ein prophetisches Wort, dann weißt du schon vorher, was Gott mit dir vorhat oder wohin es geht. Und dann kommt das als Bestätigung dazu. Wenn es manches Mal so ist, dass Gott zu uns spricht und wir haben das noch nicht gehört, dann lege ich das wohlwollend beiseite und schaue, wenn der Herr dazu Dinge sagen will, dann sind wir aber nicht akribisch und reiten darauf los, als würden wir ein wild gewordenes Pferd jetzt zureiten müssen. Nein, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das war an dem Tag, als Himmelfahrt war. Dies ist der Tag von Himmelfahrt. Da stehen sie da. Da steht er auf dem Berg. Da steht er mit seinen Nachfolgern. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken, das heißt wörtlich, indem sie es sahen, sagt die Anmerkung in deiner Bibel, wurde er vor ihren Blicken, indem sie es sahen, emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und trug ihn weg vor ihren Augen. Als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also, Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Ich will euch noch einen kleinen Einschub geben. Das war, bevor er gen Himmel gefahren ist. Da war ja ein Gespräch mit dem Vater in Johannes 17. In gläubigen Kreisen wird es meistens das hohe priesterliche Gebet genannt. Man könnte auch sagen, das Gebet des hohen Priester oder das Gebet Jesu. Aber er war ja nun der hohe Priester, der sein Blut ins Allerheiligste brachte. Aber nachdem er Priester geworden ist, sollte er dann auch gekrönt werden mit aller Pracht und aller Herrlichkeit und Würden und Autorität und Macht eines Königs. Als Jesus zum Ende ging in Johannes 17, das war ja kurz vor seiner Verhaftung, da heißt es, dass Jesus sagt dann zum Beispiel in Johannes 16 zu seinen Jüngern, in der Welt werdet ihr manches Mal Bedrängnis haben. Ihr werdet manches Mal auch Ängsten ausgesetzt sein. Und ihr werdet manches Mal Angst haben wissen, wie soll es überhaupt weitergehen. Und Jesus sagt, liest das mal in Ruhe in Johannes 16, fürchtet euch nicht, sagt er. Mir ging es genauso, ich habe auch Angst gehabt. Aber er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Und er hat ihnen davor versprochen, ich werde bei euch sein, mein Heiliger Geist wird bei euch sein. Solltet ihr in schwierige Situationen kommen, sogar Gefangenschaft, Verfolgung hinein und Gefangenschaft, Und ihr werdet da sein und ihr werdet denken, was sage ich denn nur? Wie kann ich mich aus dieser Situation retten? Dann sagt er, dann werdet ihr den Heiligen Geist auf der Erde haben. Und dieser Heilige Geist, der wird euch Worte geben, der wird euch leiten, der wird euch Weisheit geben, Verständnis auch geben, auch Verhaltensweisheit, wie ihr euch in den verschiedenen Situationen verhalten könnt oder auch einen Weg herauszufinden für eure Rettung, für eure Hilfe. Ich sagte, als Jesus auf der Erde war, war er der Repräsentant Gottes. Bei Himmelfahrt ging Jesus zurück. 10 Tage später an Pfingsten kam der Heilige Geist vom Vater geschickt auf die Erde. Seitdem ist der Heilige Geist der Repräsentant der Dreieinigkeit Gottes hier auf der Erde. Und Jesus sagte, dieser Heilige Geist, der dann bei euch sein wird, er wird von dem Vater nehmen und er wird von mir nehmen und er wird euch das mitteilen, er wird euch verkündigen. Er wird nicht von sich selber reden, der wird also nicht seine eigene Regierung da unten haben, wenn er bei euch ist, sondern wir werden ständig, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wir sind ständig zusammen und aus dem, was wir sprechen, was wir beraten, was in unserem Ratschluss ist, das wird er verwirklichen auf der Erde. Der Heilige Geist ist zurzeit der Repräsentant Gottes auf der Erde. Damit Gott aber sichtbar wird, damit Gott anfassbar wird, hat Jesus sich einen Leib geschaffen. Das heißt, einen Leib hast du dir bereitet. Der Leib ist die Gemeinde Jesu Christi. Das sind wir. Und der Heilige Geist wird sichtbar durch dich und mich. Wenn du und ich dem Heiligen Geist keinen Raum geben im Alltag, kann die Welt Gott nicht kennenlernen, kann die Welt Gott nicht erfahren. Aber die Menschen um uns herum in dieser Welt, sie werden Gott erleben, sie werden die Kraft des Heiligen Geistes erleben, wenn du und ich unsere Körper zur Verfügung stellen als Wohnung für den Heiligen Geist. Denn die Schrift sagt, er wohnt in euch, ihr seid sein Tempel und die Leute sollen eine Berührung mit Gottes Tempel haben, sprich mit deinem und meinem Leben, mit deinem und meinem Körper. Denn wenn sie in uns und durch uns nicht Gott erleben, werden sie Gott nicht erleben. Und dann ist es müßig, über die Welt zu schimpfen mit ihren verkehrten und verdrehten Ideen, dass sie so immer gottloser werden und immer unmoralischer werden. Das werden sie unter anderem darum und deshalb, weil du und ich nicht als Tempel Gottes, als Leib Jesu Christi in dieser Welt wirksam präsent auftreten. Und da haben wir wirklich einen großen Nachholbedarf und eine Entscheidungspflicht zu sagen, ich will Gott mich so hingeben und meinen ganzen Körper. Und die Engel, diese Engel, den weiß in Apostelgeschichte 1 sagten, der ist jetzt gegangen, der Jesus, aber er wird wiederkommen. Und dann sagt Jesus in Johannes 17, dies, also er ermutigt sie, nicht Angst zu haben, er hat die Welt überwunden, es wird für sie auch nicht immer leicht sein. Dies redete Jesus, Johannes 17, Vers 1 fortfolgende, und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Jetzt ist es also soweit. Wir lesen das so. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Bibellesen. Also wenn ich dann so lege, Vater, die Stunde ist gekommen, dann klingt es in meinen Ohren, so Vater, nun ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Jetzt werde ich gleich leiden. Jetzt werde ich gleich sterben. Aber gleichzeitig hat er auch in sich gehabt. Und dann werde ich wieder nach Hause kommen. Wird der Tag kommen, dann werde ich wieder bei dir sein. Und dann werde ich zu deiner Rechten sitzen. Vater, ich freue mich schon darauf. Hör ich, was er weiter sagt. Er sagt ihm, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlichen. Wisst ihr, wir haben manchmal Vorstellungen mit Verherrlichung. Das Wort verherrlichen heißt im Griechischen doxaxo, verherrlichen von doxa. Es heißt Herrlichkeit, welches wiederum von dokeo, meinen, denken, halten, kommt. Daraus, dass man eine gute Meinung über jemanden hat, folgt automatisch, dass man ihn anerkennt, ehrt, preist, mit Würde ausstattet. Man gibt ihm auch Achtung und Ehre, indem man ihm eine ehrbare Person, eine ehrbare Position gibt. Einfach gesagt, Vater, verherrliche mich, sagt Jesus, Vater, du, und er sagt nicht irgendwer, er sagt du, Vater, verherrliche du, Vater, mich, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, verherrliche mich, deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Der Jesus betet da, Vater, die Stunde ist gekommen, und ich lese es mal gerade zu Ende. wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben heißt nicht Religion. Ewiges Leben heißt nicht Christentum. Ewiges Leben heißt nicht Kirche, heißt nicht Freikirche. Ewiges Leben heißt einer Person, nämlich der das Leben ist, Jesus Christus zu folgen und mit ihm zu leben und ihm in seinem Leben zu haben. Dann sagt Jesus, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe dir Ehre gebracht, Vater. Vater, ich habe dich würdig präsentiert. Ich habe dafür gesorgt, dass man dich preist, dass man mit Achtung und Ehre dir begegnet. Das, sagt er, habe ich getan, Vater, hier auf der Erde. Und ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Du hast es mir gegeben. Ich durfte es tun, Vater, dass ich es tun sollte. Und nun, Vater, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Vater, verherrliche du mich. Vater, bring mich wieder in meine Ehrenposition. Vater, kröne mich wieder. Vater, gib mir die Position, die ich bei dir hatte, wie steht es hier geschrieben, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus war in der Herrlichkeit des Vaters. Er war der Sohn Gottes und ist der Sohn Gottes. Und er sagt, Vater, ich habe das Werk vollbracht. Und ich kann mir das fast so vorstellen, Vater, ich bin ja in diese Welt gekommen, um Erlösung zu schaffen, einen Weg zu Gott zu schaffen. Vater, und jetzt bin ich kurz vor der Hinrichtung. Jetzt präsentiere ich dir das, Vater. Schau dir mal an, was ich getan habe, das Werk, das du mir gegeben hast. Vater, ich habe es getan. Vater, findet dieses Werk, das ich getan habe, dein Wohlwollen. Ruht dein Blick darauf und du sagst, gut getan, mein Sohn. Gut gearbeitet, mein Sohn. Gut den Weg gebahnt, mein Sohn. Vater, kannst du sagen, ja, das ist in Ordnung, was ich hier getan habe? Vater, wenn dem so ist, wenn du sagst, das war gut, was ich getan habe, Vater, dann bitte ich dich, Vater, dann bitte ich dich darum, dass du mich zu deiner Rechten setzt. Dann bitte ich dich, dass du mich krönst. Dann bitte ich dich, Vater, dass du mich wieder mit Ehre ausstattest, dass du mich mit Würde ausstattest, mit einer Position, mit einer ehrbaren Position. Vater, das ist es, was ich bitte. Interessanterweise ist ja, nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst. Das griechische Wort ist nicht bei, sondern es ist para. Kann man auch als bei übersetzen. Aber para ist neben. Parakletos. Der para neben Kletos, der Heilige Geist als Parakletos. Para neben, an die Seite gerufene. Jesus sagt, und nun verherrliche du, Vater, mich neben dir selbst. Neben dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich neben dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, bevor die Welt geschaffen wurde, war meine Position neben dir. Ich ging in diese Welt und ich ging aus der Rechten Gottes heraus, aus dieser Position heraus. Ich war auf der Erde. Jetzt, Vater, kehre ich zurück. Vater, jetzt setze mich wieder neben dich und statte mich aus mit der Würde, die eines Königs würdig ist, wenn du wohlgefallen hast an dem Opfer, das ich gebracht habe. Und wir wissen, dass der Vater immer wieder bekundet, wir haben es leider in unseren deutschen Übersetzungen so, das ist mein geliebter Sohn. Also weißt du, da rollen sich dir manchmal fast die Fußnägel, wenn du Dinge liest. Das ist, weißt du, da steht im Grundtext ist immer, das ist mein Sohn, mein Liebling. Immer wenn steht mein geliebter Sohn, musst du dir in Zukunft merken. Wenn in der Bibel steht mein geliebter Sohn, dann steht, das ist mein Sohn, mein Liebling. Gott bezeichnet seinen Sohn als seinen Liebling. Er ist der Liebling des Himmels. Ich habe ja vor Jahren mal darüber gesprochen, der Liebling des Himmels, wie angesehen Jesus im Himmel ist, wie er dort in den himmlischen Örtern lebte und wie er voller Respekt und Achtung und Ehre behandelt und ihm begegnet wurde. Und wie die Mächte, die Ungewalten, wie sie Respekt vor ihm haben, aber ihn auch verherrlichen wegen all seiner Güte und seiner Größe. Vater, verherrliche mich du mit mich neben dir selbst wieder mit der Herrlichkeit. Vater, ich will wieder diese Ehre haben. Ich werde von dieser Erde gehen. Und dann kam Himmelfahrt. Und dann heißt es in Markus 16, Vers 19, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, mit den Jüngern, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Genau das passierte. Er setzte sich zur Rechten Gottes. Weißt du, wir lesen das so, er setzte sich zur Rechten Gottes. Naja, was ist denn da los? Weißt du, Ich glaube, Ich glaube, dass der Himmel gebebt hat am Himmelfahrt. Ich glaube, dass zur Himmelfahrt, dass die Grundfesten des Universums für uns vielleicht nicht sichtbar, aber erschüttert wurden. Ich glaube, an diesem Tag, als Jesus zurück in den Himmel kam, am Himmelfahrt, ich glaube, dass die Engel da gestanden haben und dass sie gejubelt haben, dass sie geschrien haben und dass sie gerufen haben, Heil unserem König Jesus, Heil unserem Schöpfer. Er ist wieder zu Hause, er ist nach Hause gekommen. Und dann kommt er dort in den Thronsaal Gottes, den er verlassen hatte, als er Mensch wurde. Er kommt in den Thronsaal Gottes und dann musst du dir vorstellen, er kommt in die Gegenwart des Vaters. Der Vater erhebt sich von seinem Thron und dieser Vater kommt und sagt, mein Junge, schön, dass du wieder da bist, mein Sohn, mein Liebling. Und der Vater legt ihm wieder den Königsmantel um. Der Vater setzt ihm seine Krone auf und er sagt, mein Sohn, du hast es gut getan, du hast es gut gemacht, setze dich zu meiner Rechten. Und dann setzt Jesus sich zur Rechten Gottes und Gott sagt, mein Sohn, alle Gewalt, alle Autorität, alle Macht übertrage ich dir. Mein Sohn, du hast so ein gewaltiges Opfer vollbracht. Du bist jetzt der, der herrschen wird. Du bist der, dem alle Macht und Autorität hat. Du bist der, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Du bist der, vor dem jede Zunge einmal bekennen wird. Das ist Christus, der Herr. Jede Zunge wird es bekennen. Unausweichlich, es gibt auf dieser Erde, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, wo immer du Menschen oder Geister von Menschen und Geistwesen, heißt Engel oder Dämonen gibt, wo immer es Wesen gibt, sie werden mindestens am Ende, wenn es zum Gericht kommt, sie werden niederfallen und sie werden bekennen, ja, du bist Christus, der Herr. Und sie werden ihre Knie beugen. Es wird niemand geben, an diesem letzten Tag, da wird Satan, der frech und erhoben manches Mal durch diese Welt geht, der frech und erhoben kommt und dein und mein Leben drangsalieren wird. Es kommt ein Tag und auf diesen Tag freue ich mich. Und das ist, wenn Leid, wenn Schmerz, wenn Nöte in mein Leben kommen und wenn Satan uns anficht und wenn er uns das Leben schwer macht. Weißt du, worüber ich mich freue? Ich sehe ihn, dass er eines Tages auf den Knien vor Jesus liegt und sagt, Jesus, du bist der König, du bist der Herr. Ich habe verloren, ich habe verloren, ich habe verloren. Jesus ist Herr. So, und das wird geschehen. Und ich freue mich auf diesen Tag. Und er wurde vor ihren Augen aufgehoben und in die Rechte, zur Rechten Gottes gesetzt. Und dort herrscht er. Und wir haben wunderbare Zeugnisse davon. Gleich als 10 Tage später, das haben wir nächstes Wochenende, Pfingsten. Kommt Pfingsten, als in Jerusalem der Heilige Geist am Pfingsttag ausgegossen wurde, da spricht Petrus in seiner Predigt über diesen Jesus. Und Petrus heizt ihn ordentlich ein, wenn du mal die Predigt von Petrus liest. Der Petrus geht her und erklärt einmal, dass er dieser Sohn Gottes ist. Dann geht Petrus her und sagt ihnen, wie ihr mit ihm umgegangen seid. Und dann sagt Petrus, außerdem, ihr überlegt doch mal, ich gehe vor eine Versammlung und sage, ihr seid alles Mörder. Ihr habt den Jesus umgebracht. Aber genau genommen haben du und ich Jesus umgebracht. Wegen unserer Schuld und Sünde ist er gestorben. Und Petrus sagt, ihr habt ihn getötet. Ihn, der das Leben ist, der König des Lebens, den habt ihr getötet. Und sie bekommen Angst. Ein Schrecken des Heiligen Geistes kommt über sie. Was passiert? Nämlich der Petrus predigt und was Jesus gesagt hatte, kommt in Action. Der Heilige Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und diese Leute, 3000 bekehren sich an diesem Tag. Sie sagen, oh Gott, was haben wir bloß getan? Wir haben den, der das Leben brachte. Wir haben den Sohn Gottes umgebracht. Weißt du, das hat man vorhin auch schon gesagt. Und die haben gesagt, oh Baby, Baby, balabala, du hast einen Knall, das mit dem Jesus. Aber jetzt ist der Heilige Geist. Der Petrus predigt und der Heilige Geist sagt, ihr wart das. Weißt du, da kommt eine Dimension in unser Leben. Und deshalb, weißt du, wir geben unser Zeugnis. Wir predigen von Jesus. Wir reden von dem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und weißt du, ich brauche überhaupt niemand überzeugen. Da drinnen wohnt einer. Und weißt du, dieser, der da drinnen wohnt, der kommt, Herbert, du hast geredet, nun lass mich mal dran. Und da kommt der Heilige Geist und macht Bang. Weißt du, der Heilige Geist in uns, er überführt und er überzeugt die Menschen von Sünde. dass sie nicht an Jesus glauben. Von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Von der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, sagt Jesus. Und jeder, der des Glaubens an Jesus ist, auch gerechtfertigt wird. Vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Du musst doch mal verstehen, der Teufel ist schon gerichtet. Diskutier doch nicht mit einem Loser rum. Diskutier doch nicht mit einem Verlierer, einem Besiegten rum. Der will dich ständig in Gespräche verwickeln und dies und jenes und guck dich mal an. Was sagt die Bibel? Dann geht er vor Gott als Verkläger der Brüder. Was kriegt er dort? Kriegt er eine Abfuhr? Weil Jesus sagt, na ja, die gehören zu mir und die glauben an mich und sie sind gerechtfertigt durch mich. Teufel, du kannst den ganzen Abend hier lamentieren. Du kannst den ganzen Abend hier rumstänkern. Du kannst den ganzen Abend den Herbert hier schlecht machen. Aber tut mir leid, ich kann nichts tun. Der ist in mir, der gehört zu mir. Ich habe ihn gerechtfertigt. Mein Vater hat ihn gerechtfertigt. Hey, lass doch den Teufel laufen, ey. Nimm ihn nicht so wichtig. Er will, dass du ihn wichtig nimmst. Nimm ihn nicht so wichtig. So, und Jesus ist dann, und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, sagt Petrus, Vers 32 fortfolgende, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heils, also er ist erhöht, zur Rechten Gottes, in die Rechte Gottes erhöht worden. Das heißt, als König eingesetzt. Und das, ich sagte es, es war eine offizielle Sache. Als Jesus kam, hat Gott der Vater gesagt, mein Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis alle Feinde erledigt sein werden. Bis alle Feinde erledigt werden. Und der letzte Feind, sagt die Bibel, ist der Tod. Bis alle erledigt werden. Und das ist so, wir haben einen König im Himmel und der lebt auch in uns. Als wir von neuem geboren wurden, wie stark, wie grandios. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus sagt, jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Er ist jetzt der Herr. Er ist jetzt der König. Apostelgeschichte 7, 56. Der erste Märtyrer, Stephanus, er wird vor dem Hohen Rat angeklagt. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, der hohe Priester, alle fallen über ihn her. Und der Stephanus hält eine erstaunlich gute Predigt, die eigentlich nur schriftmäßig ist. Er geht durch die ganze Geschichte des Volkes hindurch und bis zu dieser Hinrichtung Jesu. Und dann sagt der Stephanus, ich weiß nicht, ob ich Leute schon mal so versauert habe bei Predigten, aber der Petrus hat gesagt, ihr seid Mörder, ihr habt umgebracht, der Stephanus kommt her, erklärt, eigentlich nicken sie alle wohlwollend, eigentlich sagen sie gutes Resümee unseres ganzen israelischen Geschichte und unseres Lebens und unserer Fürsorge Gottes in unserem Leben. Und dann muss doch dieser Stephanus etwas sagen und er sagt, hört zu, hoher Priester, Schriftgelehrten, Pharisäer, der Sadduzäer, ihr habt ihn durchbohrt, ihr habt ihn umgebracht. Kann man sich eine Predigt so vermiesen? Wir wollen doch nett sein, wir wollen doch niemanden auf den Schlips treten, wir wollen doch, dass alle freundlich sind, wir wollen doch, dass am Schluss alle kommen, Pastor, cool. Weiter so, bitte beleidige mich nicht und bitte unterstehe dich jemals zu sagen, dass ich ein Sünder bin. Das darfst du nicht sagen, ja, sonst hast du Ärger mit mir. Aber weißt du, diesen Ärger gibt's immer. Es gibt drei Kategorien von Zuhörern. Immer kannst du bei Jesus sehen, bei einem Apostel sehen, kann ich selber sehen. Du predigst, da sagen Leute, hör auf, so ein dummes Zeug zu erzählen, du regst mich auf. Dann gibt's Leute, die sagen, ich finde es sehr interessant, was du sagst. Ich würde dich gern nochmal hören, ich würde es mir gern nochmal anschauen. Dann gibt's die dritte Kategorie Leute, die sagen, darauf habe ich gewartet. Wie kann ich diesen Jesus aufnehmen? Und die nehmen Jesus auf. Du wirst immer, wenn du Zeugnis gibst, diese drei Kategorien von Menschen haben. Von daher, wenn Leute sich aufregen, reg du dich nicht auf. Das ist normal. Das gehört zum Leben einfach dazu. Und dieser Stephanus sagt, ihr habt ihn durchbohrt. Als sie aber dies hörten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, taten sie richtige Buße und beugten sich in Staub und Asche. Und dann sagt, oh Stephanus, gut, dass du uns mal endlich die Wahrheit gesagt hast, ne? Ja, was steht denn in meiner Bibel zumindest? Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, Schaut, Leute, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn Gottes, den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu, stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Auch das kann dir im Predigtdienst passieren. Aber wahrscheinlich in unserer Welt nicht so. Zumindest können wir ja wieder vor Gericht gehen, was weiß ich. Na, wie auch immer, schauen wir mal. Ne? Aber schauen wir mal, was hier passiert. Jesus sagt den Hohepriestern und Schriftgelehrten in mehreren Gesprächen und immer gesagt, Leute, jetzt kommt der Zeitpunkt, ihr werdet mich hier nicht mehr auf der Erde sehen, sondern man wird mich in Zukunft nur noch zur Rechten des Vaters sehen. Erinnert ihr euch? Stephanus wird gerade angegriffen. Er schaut zum Himmel und sagt, seht, der Himmel ist offen. Und ich sehe Jesus nicht sitzen neben dem Vater. Jesus steht. Und er steht. Und die haben gesagt, verrückt. Also mir ging es so, als ich ein junger Christ war. Ich habe keinen guten Vater gehabt. Ihr kennt meine Geschichte. Viel Brutalität, Gewalttat, Gemeinheit und so weiter. Aber, weißt du, dann kam ich zum Glauben. Und was ich vor allem liebte, war, Gott anzubeten. Ich habe immer wieder Zeit genommen, selbst in den Mittagspausen immer wieder Zeit verbracht, wo ich sagte, ich brauche die Nähe Gottes, ich brauche seine Gegenwart. Und ich weiß, es war so ein, wahrscheinlich so ein Dienstagabend, wir hatten unseren Gebetsgottesdienst und ich hatte so, es war so eine Liebe zu Gott und ich merkte, wie so ein Strom vom Heiligen Geist mich berührte, auch körperlich. Und ich betete den Vater an. Und dann auf einmal dann sah ich, wie der Himmel aufging. Und ich sah den Vater und ich sah den Sohn. Und sie sprachen, Herbert, wir haben dich lieb. Ich weiß nicht, was sie haben. Sie haben mir gut zugesprochen. Sie haben mir freundliche Worte gesagt. Und dann schloss ich das wieder. Und eigentlich ist das, was Jesus sagt, ihr werdet mich nicht mehr auf der Erde sehen. Ihr werdet mich sehen. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle dann offenen Himmel immer sehen müssen. Aber wir leben unter dem offenen Himmel. Außerdem sitzen wir ja auch da. Das wäre aber ein anderes Thema. Das machen wir heute Abend nicht. So, habe ich eigentlich vorgehabt. Aber ihr hört halt so lange zu. Deshalb muss ich dann da abbrechen. Ne? Okay. Ja, so ist es manchmal im Leben. Okay, nein. Ich sehe die Himmel geöffnet, den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Ich dachte dabei an die vielen Märtyrer. Weißt du, Jesus sitzt da nicht irgendwie oben beim Vater auf dem Thron. Aha, naja, Stephanus, ach, der wird jetzt gesteinigt. Armer Kerl. Tja, wirklich, ach, tust mir auch leid, Stephanus, wirst aber bald da sein. Weißt du, für mich ist das so enorm. Da sitzt der König des Universums. Da wird einer seiner Diener grausam misshandelt. Und dann steht Jesus auf. Sagt, da bleibe ich nicht auf dem Thron sitzen. Er geht und stellt sich hin, um Stephanus in Empfang zu nehmen. Ich dachte an die vielen Märtyrer, die zurzeit überall auf der Welt sterben. Wenn ich mir das anschaue, dann denke ich, wahrscheinlich steht Jesus den ganzen Tag, weil so viele Märtyrer nach Hause kommen, in seine Gegenwart. Weißt du, wenn da Menschen, wenn Christen, wenn Gläubige um ihres Glaubens willen drangsaliert werden, verfolgt werden, eingesperrt werden, getötet werden, da ist der Himmel nicht unbeteiligt. Dein König, mein König, unser König, er steht, um die Märtyrer zu empfangen. Er steht und er sagt, komm nach Hause, komm nach Hause, komm nach Hause zum Vater und zu mir. Es ist so grandios, er ist in dieser Welt. Noch zum Schluss, Jesus sitzt auf dem Thron. Das ist nicht nur das Zeugnis von Petrus gewesen, nicht nur das Zeugnis des Hohen Rates. Es ist doch das Zeugnis Gottes in den Schriften. Jesus sitzt auf dem Thron. Hebräer 1,3 sagt, er, Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also der Herrlichkeit Gottes und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Du musst wissen, Pfingsten ist nicht einfach Vatertag. Pfingsten, da wurde der König der Könige auf den Thron gesetzt. Da wurde er wieder mit seiner Herrlichkeit und seiner Macht bekleidet. Da sagte der Vater, mein Sohn, schön, dass du zurück bist. Das waren die Engel, die sich verneigt haben. Da sind die Engel, die wahrscheinlich ihre Loblieder und ihre Hymnen gesungen haben. Da ist nicht nur, Jesus ist heimgekommen, na setz dich, Junge. Nein. Weißt du, da war etwas los. Wurde ein König gekrönt. Da wurde ein König, dem wurde alle Macht übergeben. Gott übergab ihm das Zepter und sagt, du wirst herrschen, Junge, bis das zu Ende ist. Mein Sohn, mein Liebling, du wirst herrschen bis zum Ende. Er, der hat sich zur Rechten gesetzt. Hebräer 10, 12 und 13. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Das für immer steht in unseren Übersetzungen so nicht drin, muss ich sagen, würde auch ein bisschen widersprechen einem anderen Bibelstelle. Da kommen wir aber heute sicherlich nicht mehr zu. Es ist im Grundtext steht, ich kann es euch mal kurz versuchen zu lesen. Hebräer 10, 12. Für die Sünde dargebracht, für das, wo haben wir das denn hier? Dargebracht, für das Ununterbrochene hat sich gesetzt zur Rechten Gottes, für die Zukunft wartend, genau, also er hat sich nicht für immer zur Rechten Gottes gesetzt, sondern das heißt für einen bestimmten Zeitpunkt. Er hat sich für die Zukunft wartend zur Rechten Gottes gesetzt, und zwar so lange, bis seine Feinde zu seinem Fußschemel gemacht werden. Weil Paulus sagt an anderer Stelle, am Schluss, wenn alle Feinde zum Schemel, der letzte Feind ist der Tod, wenn sie zu dem Fußschemel Jesu gelegt werden, dann heißt es, und alles abgeschlossen ist, die Hochzeit des Lammes wird kommen, und dann wird Jesus vom Thron aufstehen. Und dann wird Jesus sagen, Vater, alles gebe ich zurück in deine Hände. Das sagt Paulus im Korintherbrief. Dann wird Gott wieder alles sein in allem. Aber zur Zeit regiert der Sohn. Zur Zeit ist er der König. Es gibt viele Könige auf der Erde. Könige, die ihr Volk ausbeuten. Könige, die immer dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Könige, die sich Riesenpaläste bauen ließen. Und sie nennen sich Könige. Sie haben viel Leid über Menschen gebracht, über Untertanen gebracht. Aber Jesus selber, das ist ein anderer König. Und deshalb wird er auch der König der Könige genannt. Das heißt, er ist der oberste König des Universums, der König der Könige. Er hat niemanden ausgebeutet. Er hat niemanden übervorteilt. Er hat sich keine Paläste bauen lassen. Er hat all das nicht gemacht. Er hat gezeigt, wie ein König mit seinem Volk leben kann. Wie ein König mit seinen Untertanen leben kann. Das hat Jesus vorgemacht. Und deshalb hat Gott gesagt, er ist der King, the King of Kings, der König der Könige. Und er, das ist unser Jesus. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, wartend, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Fortan wartet er, bis das geschieht, sagt er. Epheser 1,20 noch, die Kraft der Auferstehung, die wirksam ist auch in uns. Da würden wir aber einen anderen Text drüber gehen, einen anderen Bereich, das machen wir heute nicht. Die hat er, diese Auferstehungskraft, diese Kraft des Heiligen Geistes, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Gott selber hat es getan. Was sagte Jesus im hohepriesterlichen Gebet? Vater, ich habe den Dienst erfüllt. Ich habe alles getan. Vater, jetzt ehre mich wieder. Kleide mich wieder mit dieser Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor ich auf diese Erde kam und schon vor Grundlegung der Welt. Und jetzt heißt es hier im Epheserbrief, Gott selber hat ihn an seine Rechte hingesetzt. Du bist mein Sohn. Der Vater und der Sohn, sie sind auf dem Thron. Du und ich, wir haben freien Zugang zum Vater. Wir können bei Gott, dem Vater, erleben, was wirklich Vaterschaft bedeutet. Viele unter uns und viele Menschen dieser Welt kennen nicht, wie sich Vater, wie sich Papa anfühlt. Das kennen viele Menschen nicht. Wie fühlt sich Papa an? Aber weißt du, Jesus ist gekommen, nicht nur um dich mit Gott zu versöhnen, sondern er will dich auch in eine Beziehung mit seinem Vater bringen, der Vater ist, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Und Jesus sagt, ich möchte, dass du, wenn du zu mir kommst, nicht nur mich als Erlöser, als Heiler, als Befreier erlebst. Ich möchte dir meinen Vater vorstellen. Ich möchte dir vorstellen, meinen Vater, der voller Güte ist, voller Liebe ist. Ich möchte, dass du erfährst, was bedeutet es, Papa anzufassen? Was bedeutet es, mit Papa zu reden? Was bedeutet es, mit Papa zu sein? Das ist es, was der Heilige Geist, der Heilige Geist nimmt vom Vater. Und er will dir und mir sagen, schau mal, dieser Vater ist gütig. Er ist nicht wie dein irdischer Vater. Er ist nicht wie du es, die schlimmen Dinge, die du da zu Hause erlebt hast oder in der Welt. Das ist nicht dann, so ist der Vater im Himmel nicht. Er ist anders. Er ist voller Güte, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Vergebungsbereitschaft. Und er ist voller Liebe und er rechnet das Böse nicht zu. Weil durch Christus ist schon alles bezahlt. Amen. Es ist alles bezahlt. Du musst für nichts mehr büßen. Mein Bruder, meine Schwester und der du im Internet zuhörst, hör auf, büßen zu wollen. Du musst nicht mehr büßen. Du hast einen König im Himmel, der für dich streitet. Und wir gehören zu seiner Regierung. Aber das schauen wir uns mal ein andermal an, nachdem ich mit Heilig, Geist und Gaben fertig bin. Das schauen wir uns an, was macht er und was machen wir eigentlich? Eigentlich sind du und ich gar nicht mehr hier, sagt die Bibel. Aber eigentlich sind wir doch hier, zeigt uns die Realität. Also das werden wir uns auch nochmal anschauen in einem der nächsten Gottesdienste. Ich finde es so stark. Himmelfahrt. Ist dir Himmelfahrt ein bisschen deutlicher, bewusster geworden? Verstehst du? Da war nicht einfach ein Tag, das ist nicht Vatertag, das ist nicht Bollerwagen und Bierkiste. Nein, Himmelfahrt ist, Jesus ging zurück nach Hause, er kam in den Thronsaal und der Vater hat ihn gekrönt mit Ehre, hat ihm alle Pracht und Herrlichkeit gegeben und sagt, setze dich zu meiner Rechten. Weißt du, ich habe so auch an Mose gedacht, der Pharao sagte, Mensch Mose, ich mache dich zum zweiten Mann in meinem Reich und der Mose hat da regiert, ja? Ihr kennt das aus der Bibel, aber hier ist der Sohn Gottes. Und der Vater sagt, Sohn, ich übertrage dir alle Gewalt. Der Pharao hat nicht gesagt, ich übertrage dir alles. Der hat es dem Mose nicht gesagt, ich gebe dir alle Macht. Ich bin immer noch, aber der Vater sagt, für diese Zeit bis zum Abschluss aller Dinge übertrage ich alles meinem Sohn. Er regiert, er ist der König, er herrscht und wir gehören zu seinem Reich. Du, wir sind keine, in unserer Bibelübersetzung steht es leider falsch drin. Da steht drin, wir sind Könige und Priester. Steht im Griechischen nicht drin, steht im Grundtext nicht drin. Wir sind keine Könige. Du, ich bin kein König, du auch nicht. Weißt du, wer König ist? Jesus ist der König. Aber weißt du, was im Grundtext steht? Wir sind ein königliches Priestertum. Warum sind wir ein königliches Priestertum? Weil unser Jesus König ist. Und wir gehören zu seinem Volk, das Volk des Bundes. Wir sind eine neue Nation, sagt Gott auch, in Christus. Und wir alle gehören zu einem Königreich. Das Königreich von Jesus. Aber alle Männer und Frauen sind in diesem Königreich Priester. Und deshalb, wir sind in einem königlichen Priestertum und herrschen da mit Christus, sollten herrschen mit Christus. Aber das schauen wir uns nochmal an. Ist Himmelfahrt nicht ein schöner Tag? Weißt du, Jesus war begrenzt als Mensch auf der Erde. Aber seit der Heilige Geist gekommen ist, ist er in mir, ist er in dir, er ist in euch. Versteht? Der Heilige Geist ist in dir. Und der Heilige Geist, überall wo du und ich mit Christus unterwegs sind, ist der Heilige Geist dann und sagt, hey, lässt du mich bitte in Aktion kommen? Lässt du zu, dass durch mich Action in der Welt geschieht? Lässt du zu, dass durch mich Heilung in die Welt kommt? Gibst du mir deine Zunge, dass ich eine gute Botschaft an die Menschen verkündigen kann? Der Heilige Geist wartet, dass du und ich ihm diesen Raum geben. Er lebt in uns. Amen. Und alle Ehre, König Jesus. Alle Ehre, König Jesus. Sag Ehre dir, König Jesus. Ehre dir, König Jesus. Ehre dir, König Jesus. Kommt, ihr Lobpreiser, lasst uns diesen König verherrlichen. Er ist es würdig. Amen. Amen. Sag deinem Nachbarn, ich bin so froh, dass ich zu diesem König gehöre. Welch ein Privileg, Leute. Welch ein Privileg. Gott sei Dank für Himmelfahrt. Wir haben einen König im Himmel. Wow. Wow, 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 wow. Wir haben einen König im Himmel. Himmelfahrt ist ein starker Tag. Das ist überhaupt der Abschluss auch der Heilsgeschichte für uns. Sonst wäre das ja alles nicht ganz fertig geworden. Nicht wahr? Okay? Gut. Habt ihr es verstanden? War das zu schwierig? Ja? Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Ihr könnt euch wieder setzen. Okay, gut.